Und dann bin ich richtig wütend geworden, weil diese ganzen Kommentare, die dann da standen, waren so, ja, voll unrealistisch, dass so Frauen diesen Bösen besiegen können. Und ich so, der, du schaust dir Dwayne The Rock Johnson an, der springt auch nicht aus einem Helikopter und kann dabei 10.000 Mal um sich drum schießen und alle anderen sterben.
Es ist Sonntag, 12 Uhr, High Noon und damit Zeit für eine neue Ausgabe von The Last Film Standing. Sie rein als Schauspielerin und angehende Drehbuchautorin vorzustellen, würde Paula Essam nicht ganz gerecht werden. Eher als eine menschgewordene Inspirationsquelle mit tausend und einer Ideen und einem Energielevel, das ganze Länder versorgen könnte. Paula nimmt uns mit auf eine Reise durch ihren ganz eigenen, wunderbaren Kosmos. Wir erfahren, warum sie sich gut als Agentin eignen würde, in Südkorea einen kleinen Celebrity-Status genießt und Preisträgerin eines chinesischen Theaterpreises ist. Ich lasse mich darüber aufklären, worin die Faszination von Timothy Chalamet liegt und warum sie sich freut darauf, 80 zu werden. Wir sprechen außerdem über rassistische Stereotypen in vermeintlich lustigen Filmen und enttäuschende Literaturverfilmungen, über Star Wars, Traumata, senkrechte Raumschiffe, Harry Potters Todesrate und viel, viel mehr. Paula hat gerade ihr nächstes Serienprojekt für Sky abgedreht, feiert nächstes Jahr ihr Kinofilmdebüt und ist bereits im Frühjahr in der ersten deutschen Produktion für Disney Plus zu sehen, nämlich der Serie Sam, ein Sachse. Nun also viel Spaß mit Paula Essam und den Filmen ihres Lebens. Bis ganz am Ende nur noch eine Frage übrig bleibt. Liebe Paula, was ist denn dein Last Film Standing?
Und dann mussten die den irgendwie schnappen. Und deswegen müssen die dann immer in so verschiedene Zeitperioden. Das Problem ist aber oft, dass das, was bei der einen Person in der Zukunft passiert, ist bei dir schon in der Vergangenheit passiert. Das heißt, es gibt voll oft so Momente, dass sie Sachen nicht mehr verändern können, weil dann ein Zeitparadox entsteht. Und die müssen halt versuchen, die Dinge wieder gerade zu biegen, ohne dass sich die Zeit in sich widerspricht. If you know what I mean.
Ja,
ich habe es nicht so gut erklärt.
Nee, aber ich wollte gerade sagen, das könnte auch eigentlich eine neue Show sein. So, Paula Essam erzählt Hörbücher.
Oh.
Zum Beispiel.
Oh,
oder Filme oder Serien. Und dann muss immer
jemand am Ende raten, was es denn überhaupt ist.
Zum Beispiel.
Oder ob er es verstanden hat.
Ja, genau. Der muss man dann, und der muss das dann quasi nochmal einer dritten Person erzählen.
So Flüsterposten, so stille Posten.
Ja. Ich glaube, wir haben gerade
ein Konzept gefunden. Ja, ich wollte, was ich eine Zeit lang machen wollte, ich hatte mal so eine Webtoon-Obsession. Und habe halt immer ultra viele Webtoons gelesen. Irgendwie so jeden Tag vor dem Schlafengehen mindestens eine Stunde. Und dann dachte ich, dass es so voll cool wäre, so ein Webtoon-Review-YouTube-Channel zu machen, wo man dann immer, weil jeden Tag kommen ja neue Episoden raus bei den Webtoons.
Yeah, yeah.
Und dann könnte ich halt jeden Tag über so neue, auch das so diskutieren, so, habt ihr gesehen, was Rahel gemacht hat? Die miese
Piep,
Piep, genau.
Was ist daraus geworden?
Ist es in meinem Kopf geblieben. Ich dachte, es ist dann nicht irgendwie originell genug und dann habe ich es halt nicht gemacht. Ich dachte, es interessiert keinen.
Das ist schon ganz interessant. Die Frage ist halt, ich weiß nicht, ob das in Deutschland so...
Ja, man müsste es entweder auf Englisch machen, weil mittlerweile gibt es ja auch Webtoons auf Englisch oder halt auf Koreanisch.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
Liebe Paula, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Als ich dich gefragt habe, ob du zu Gast sein möchtest bei Last Film Standing, da war mir ja nicht bewusst, dass ich mir hier einen internationalen Star quasi ins Studio hole. Ja, ja, brauchst du gar nichts drum zu gucken. Ich habe den Beweis.
Was kommt jetzt?
So. International Breaking News aus dem Jahr 2015 von KBS World German, the Korean Broadcasting Service.
Ja.
Ja? Die Cheerleaderin. Paula Essam ist eine quirlige junge Frau. Die 20-Jährige studiert in Frankreich eigentlich, denn momentan ist sie an der Korea-Universität. Doch viel wichtiger noch, sie ist außerdem mittlerweile Cheerleaderin des Baseballteams Doosan Bears. Und das hat ihr in Südkorea einen kleinen Celebrity-Status eingebracht. Mhm. Interviewanfragen spricht sie erst mit den Teamverantwortlichen ab. Ich bin ja sehr froh, dass ich nicht auch durch die Teamverantwortlichen gehen musste, sondern dass du dich auch mit mir einfach so triffst. Das freut mich sehr.
Ja, ich hatte da gar keine Wahl. Also ich musste das immer besprechen.
Entschuldigung. Ja, ich habe ein bisschen in deiner Vergangenheit gekramt. Ich hoffe, okay. Das ist okay.
Ja, das ist okay. Aber ich wusste gar nicht, dass da in Deutschland auch drüber, oder, also das ist jetzt ein deutscher Artikel.
Ja, das ist quasi die deutsche Ausgabe der KBS World, ja.
Ah, okay. Yeah. Look at that.
Ja, genau. Also für unsere Zuhörerinnen, wer es noch nicht rausgehört hat, Paula hat in Korea studiert.
Genau.
Und wurde dann dort auch eine kleine Celebrity, wie sie steht.
Ja.
Ja. Und da wir ja ein Podcast sind, bei dem wir uns über Filme unterhalten, würde ich gleich mal direkt einsteigen, tatsächlich in Korea. Mhm. Ich bin auch, ich bin ein Fan, aber leider nicht so versiert wie du, aber ich mag die koreanische Kultur, ich mag die Sprache, ich mag die Serie, ich mag die Filme. Aber in deiner Zeit, als du in Korea warst, wie hast du denn da so die ganze Filmwelt so mitbekommen? Weil du warst ja da noch nicht wirklich mit dem Gedanken da, Schauspielerin zu werden, oder du warst da als Austauschstudentin.
Genau, also in erster Linie war ich als Austauschstudentin da und für 2 Semester und dann kam halt das mit dem Cheerleading und dann habe ich das ungefähr so ein Jahr gemacht. Und dann habe ich aber tatsächlich in der koreanischen Fernsehbranche als Reisereporterin für KBS gearbeitet.
Lustig.
Ja.
Ja.
Aber die koreanische Filmwelt, also ich war in Korea relativ häufig im Kino, soweit ich mich erinnere, weil ich die koreanischen Filme immer ziemlich cool fand. Und dann ist man auch irgendwie, es gibt halt auch irgendwie gefühlt an jeder Straßenkreuzung 4 Kinos. Also krass, es gibt richtig, richtig viele Kinos. Und ich finde, im Vergleich zu Deutschland, also es ist so ein bisschen wie in Frankreich, dass man sehr, sehr viele heimische Produktionen auch schaut und dass die heimischen Produktionen sehr, sehr gut ankommen, sehr, sehr beliebt sind. Dass es die heimischen Stars werden halt ultra gehypt. Und ich war dann auch mal so als Komparse bei so einem koreanischen Kinofilm. Ach. Und habe dann stand ich neben Kim Soo-hyun.
What?
Ja. Das war ganz witzig. Genau, aber ich habe sonst, also eher so als Außenstehende davon mitbekommen, genau.
Das Kinoerlebnis, wie war das denn dann so, wenn du meinst, dass da an jeder Ecke gleich so viele Kinos waren? Ist es eher so wie bei uns irgendwie die Multiplexe oder haben die auch Arthouse-Kinos oder?
Nee, es sind alles Multiplexe, aber es gibt Multiplexe in verschiedenen Größen. Also es gibt dann so, also beziehungsweise stellt euch vor, ein Cinestar, aber ein Cinestar in klein und ein Cinestar in groß und ein Cinestar in mega groß. Und genau, es gibt halt ganz, ganz viele verschiedene. Ja.
Okay. Schön, dass du das mit der Reisereportage angesprochen hast. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das ein Beitrag von KBS war, aber als ich dich zum ersten Mal recherchiert habe, vor ungefähr einem Jahr, glaube ich, muss das gewesen sein.
Wieso hast du mich vor einem Jahr recherchiert?
Ungefähr vor einem Jahr, oder? Ja, vor einem Dreivierteljahr. Anfang des Jahres.
Ah, als genau. Der Cast und sowas rausgekommen
ist. Genau, genau. Ja, ja, wir haben zusammen, zwar in unterschiedlichen Kapazitäten, aber wir haben zusammen an einer gleichen Produktion gearbeitet. Ja. Du vor der Kamera, ich in der hintersten Ecke hinter der Kamera. Ich durfte dich interviewen am Set, was ja sehr viel Spaß gemacht hat, was auch dazu geführt hat, dass ich dich gerne hier mit dem Podcast haben wollen würde. Und als der Name auftauchte, dann habe ich dich mal so ein bisschen gegoogelt und auf deinem Instagram geguckt. Und ich musste sehr lachen. Und habe mich sehr gefreut über ein vermeintliches Casting-Video von dir, was du aufgenommen hattest für, glaube ich, Viva TV.
Oh mein Gott, ja, lol.
So, möchtest du uns einmal kurz erzählen, was du da...
ja, Viva sucht dich, Viva sucht dich, Viva sucht dich, war, glaube ich, das Intro. Und zwar war ich, als ich dann in Korea war, dadurch, dass ich halt als Reisereporterin gearbeitet habe, war dann irgendwann so diese Idee so, okay, ich möchte eigentlich schon wieder irgendwie vor der Kamera stehen und, oder was heißt wieder, ich würde gerne vor der Kamera stehen, ich wollte früher mal Schauspielerin werden und hatte dann aber natürlich nicht irgendwie die Eierstöcke, um das dann auch durchzuziehen, weil mir natürlich jeder und jede davon abgeraten hat. Und genau, und dann war ich aber in Korea und dann hatte ich irgendwann irgendwo, ich weiß nicht wo, gesehen, dass Viva irgendwie neue ModeratorInnen gesucht hat. Und dann habe ich mich da beworben oder wollte mich da bewerben und habe dann so ein YouTube-Video gedreht und habe mir dann ein eigenes Format natürlich auch wieder ausgedacht.
Yeah, yeah.
Wie hieß das denn nochmal? Irgendwas, warte, ich weiß, wie es heißt. Und zwar, das war so eine doofe Abkürzung, nicht World Wrestling irgendwas habe ich dann gesagt, sondern World Music Association. Nee, keine Ahnung. Es ging halt darum, dass, und das Konzept war, dass ich als Moderatorin immer in verschiedene Orte der Welt gehe und da die Popkultur und die Musikkultur
mega gut, ja,
untersuche. Und dass ich dann immer so Challenges machen muss. Und die erste Challenge, also als ich dann sozusagen fiktional in Korea war, in meiner Minisendung, sollte ich halt, da stand irgendwie so, ja, du sollst eine K-Pop-Gruppe interviewen, aber bevor du das darfst, musst du von dieser K-Pop-Gruppe oder du musst auf jeden Fall so einen K-Pop-Cover-Dance lernen. Und ich so, oh, dann lerne ich mal einen K-Pop-Cover-Dance. Und dann bin ich in ein K-Pop oder ein Tanzstudio in Seoul gegangen und habe dann da so eine Choreo gelernt und habe das dann mit so einem Mädchen zusammen geprobt und das habe ich dann natürlich alles gefilmt und in mein Video gemacht und am Ende haben wir das halt ja, fertig gefilmt gehabt und dann habe ich das alles geschnitten und ja, eingereicht, aber ich wurde nicht genommen und ich glaube, Viva hat dann eh zugemacht.
Ja, na wahrscheinlich, weil sie dich nicht genommen haben.
Wahrscheinlich,
also,
ja.
Das ist ziemlich klar, finde ich. Aber ja, also falls es jemand gehört hat, ich finde das Konzept immer noch sehr, sehr gut. Ich hätte es mir angeschaut. Cool. Ich glaube, es war halt auch das, glaube ich, warum mir das aufgefallen ist, weil erstmal, dass du da in die Straßen von Seoul rumstandest, fand ich schon mal total spannend. Dann, wie gesagt, was wir eben schon hatten, bevor die Aufnahme angefangen hat, dein energetisches und so herzliches Offenes und man hängt dir sofort an die Lippen und irgendwie wird so mitgerissen, ob man jetzt nur einen K-Pop-Dance kann oder nicht.
Ja.
Und ich finde das Konzept total spannend eigentlich auch. Also mich hätte das sehr interessiert.
Danke, das freut mich.
Ja, ich weiß gar nicht, was es gerade. Gibt es noch so Musikfernsehen eigentlich? Aber es kann ja auch auf einem anderen Sender eigentlich funktionieren, oder?
Ja.
Also macht das nochmal, pitch das mal nochmal.
Bei so ARD oder ZDF? So?
Ja, ZDF Neo.
ZDF Neo? Ja, es war jetzt eher ein Scherz, aber stimmt, bei ZDF Neo könnte das vielleicht sogar tatsächlich ganz interessant sein, ja.
So, wir schreiben mal gleich einen Brief.
Wir schreiben gleich einen Brief. Hallo, liebes ZDF Neo, wir haben da eine Idee.
Ja, finde ich gut. So, guck mal, hat sich doch der Podcast schon gelohnt quasi, bevor wir überhaupt angefangen haben. Also wir haben ja schon angefangen,
ach so,
aber jetzt fangen wir die Fragen
jetzt,
an.
Ach so, jetzt fangen wir richtig an.
Geht's dir gut?
Mir geht's gut, ja.
Okay, schön. Wie immer habe ich ja deine Antworten vorher schon gesehen und ich freue mich wieder sehr, weil es wieder eine schöne Mischung ist. Und es sind sogar Filme dabei, die ich nicht kenne. Oder nicht gesehen habe. Was uns gleich zu deinem allerersten bringt.
Du hast Harry Potter nicht gesehen?
Das war nicht dein allererster.
Ach so.
Aber ich habe Harry Potter auch nicht gesehen. Können wir gleich diskutieren, ja.
Oh, okay.
Oh, ja.
Okay.
Ich habe den letzten Harry Potter gesehen. Ich kann dir sagen, wer stirbt. Reicht das?
Ja, das weiß ich auch. Das Traurigste war, als Dobby gestorben ist. Ja. Aber das war im vorletzten.
Okay. Aber stimmt nicht einer von den, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Sterben. Also einer, der von den Weasley-Brüdern stirbt,
ja, ne?
Tonks und Lupin sterben, viele Leute sterben.
Okay, ja. Ganz schön düster für so einen Kinderfilm.
Ja, ich glaube, also man ist ja sozusagen mit denen so aufgewachsen und ist mit denen halt so groß geworden. Also irgendwann war es halt nicht mehr so Kinder-Kinder-Film.
Ja. Aber wir haben ja eben gerade quasi so als, um uns warm zu reden, über ein Hörbuch gesprochen, was du gerade hörst. Hast du mit den Büchern noch angefangen und bist dadurch dann deswegen ins Kino gegangen?
Ja,
mit Harry
also ich habe irgendwann mal, als ich so 4 war oder so, ist Harry Potter 4 rausgekommen. Und dann war ich in so einer Lesung, wo so ein Mann das irgendwie so vorgelesen hat und danach fand ich das so voll spannend. Also der hat da das erste Kapitel von Harry Potter 4 vorgelesen und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, ja, können wir dieses Buch kaufen? Und dann hat er mir halt den ersten und den zweiten Teil oder so haben wir dann gekauft und dann hat er mir das vorgelesen und so und irgendwann habe ich das dann natürlich auch selbst gelesen. Genau.
Bist du generell ein Fan von Literaturverfilmung oder ist das total gemischt?
Nee, doch. Ich bin auf jeden Fall ein Fan von Literaturverfilmung. Ich bin dann immer sehr aufgeregt und freue mich dann total. Ja. Es kommen auch mehrere Literaturverfilmungen, glaube ich, in meiner Liste vor. Genau. Aber ich war zum Teil auch schon sehr, sehr enttäuscht. Also ich weiß, ich kenne so Eragon.
Ja, kenne ich.
Das habe ich früher irgendwann, ich habe es so geliebt. Und es war so mein Go-To-Buch, wenn ich krank war. Das habe ich immer jedes Mal gelesen, wenn ich krank war auch.
Ja.
Und dann kam dieser Film raus. Und ich so, ja, ich will unbedingt in den Eragon-Film gehen. Und dann habe ich das irgendwie auch sogar zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und dann sind wir da hin und nicht so. Also selbst als 9-jähriges Kind wusste ich, dass dieser Film nicht so geil war. Und das muss schon was heißen.
Ja. Naja, aber obwohl du wolltest ja auch schon Schauspielerin werden. Also vielleicht hattest du schon immer ein Gespür für Film. Und
ja,
so.
Ja, genau.
War da Jeremy Irons der Bösewicht? War das in Eragon?
Das weiß ich nicht. Weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ja.
Okay, aber also ja, Aragorn steht nicht auf deiner Liste. Aber Harry Potter allerdings in der Kategorie der Überlegene. Das heißt, das ist der Film, den du am meisten gesehen hast?
Ja, weil ich hatte früher kein Internet.
Ja.
und ich hatte halt die DVD und ich hatte einen Computer mit DVD-Laufwerk.
Yeah.
Und wenn man halt nur zwei DVDs hat nämlich Harry Potter 1 und 2, dann guckt man die halt immer wieder. Und Harry Potter 1 habe ich halt ein bisschen häufiger gesehen als Harry Potter 2, weil da gab es noch irgendwie so eine Funktion, wo man so Szenen auf verschiedenen Sprachen dann so schauen konnte. Dann habe ich es halt auch auf verschiedenen Sprachen geschaut.
Das ist so lustig. Ich muss nicht unterbrechen, es ist genau... Das wäre jetzt meine Überleitung schon zu einer Sache, auf die ich sowieso noch zu sprechen kommen wollte, ist nämlich, dass du 6 Sprachen sprichst. Und ich wollte gerade in dem Moment, als du es jetzt auch schon erwähnt hast, wollte ich dich fragen, ob du denn damals schon angefangen hast, diesen Film in anderen Sprachen vielleicht zu gucken und ob das auch so dieses Sprachtalent mit angefangen hat zu fördern.
Also ich habe früher immer alles synchronisiert auf Deutsch geschaut, was ich jetzt nicht mehr mache. Und ich habe Harry Potter, das war so szenenweise, habe ich das mal irgendwie umgeschaltet. Also ich habe jetzt nicht den ganzen Film auf irgendwie, ich weiß nicht, Türkisch oder so durchgeschaut. Das mit den Sprachen kam tatsächlich erst, als ich so 14 war, weil wir hatten halt so einen Sprachentag in der Schule. Und da musste jeder an einem Tag 2 Sprachen lernen.
Und also, du hast gleich 6 gelernt. Nein.
Und ich habe Griechisch genommen und ich habe Chinesisch genommen. Und Griechisch hat mich irgendwie nicht so gecatcht und Chinesisch, das war auch nur so eine Stunde, also man musste nur so eine Stunde das machen. Und Chinesisch fand ich immer so geil irgendwie. Ich so, oh mein Gott, das ist voll cool. Ne? Und dann war da diese Studentin, Diana, und die meinte dann so, ja, also wenn euch das interessiert hat, dann macht demnächst hier auch vielleicht eine Chinesisch-AG auf. Und dann habe ich die ganze Zeit darauf gewartet und wirklich, dann ein halbes Jahr später sehe ich irgendwann an diesem Glasbrett da bei uns an der Schule so einen Aushang und dann stand da so, ja, Chinesisch-AG ab übernächster Woche, wer sich anmelden will, der, keine Ahnung, soll eine E-Mail schreiben oder hingehen, ich weiß es nicht mehr genau. Genau, und dann bin ich halt hingegangen. Und dann fand ich es voll cool. Und dann hatte ich immer einmal die Woche Chinesisch für 1,5 Stunden in der 8. und 9. Stunde, also auch so richtig spät. Also musste man immer so richtig warten. Und also es war voll das Commitment. Und ich fand es halt richtig, richtig cool. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe aber dann auch schnell gemerkt, dass das mir so in der AG so ein bisschen zu langsam war. Weil ich war richtig so, ich hatte so eine neue Passion gefunden. Und dann war ich immer so zu Hause und habe immer das Chinesischbuch durchgelesen. Und da war so eine CD dabei. Und dann habe ich mal diese Chinesisch-CD gehört. Und habe immer diese, ich habe es so oft angehört, dass ich alle Texte auswendig kannte. Und dann habe ich mich natürlich ein bisschen im Unterricht gelangweilt. Aber es war trotzdem cool. Und dann waren wir auch auf dem Austausch da. Und da hat man das dann natürlich auch noch ein ganz kleines bisschen. Aber da hatte ich erst so 2 Monate gelernt, also da war es noch sehr, sehr schlecht. Und dann bin ich irgendwann zum Bundeswettbewerb Fremdsprachen gegangen und das ist so ein Wettbewerb, wo man so mit so Sprachen hingehen kann. Und dann habe ich da gewonnen. Und dann habe ich halt gewonnen, dass ich für einen Monat einen Sprachkurs in Peking machen durfte. Und da habe ich dann, glaube ich, Chinesisch gelernt.
Genau. Dann hast du sogar auch einen Theaterpreis gewonnen.
Ja.
Auf Chinesisch.
Ja, das war dann ein Jahr später, weil dann habe ich nämlich, also eigentlich wollte ich so ein Sprachzertifikat machen, das heißt HSK, also sowas wie TOEFL oder IELTS.
Mhm.
Und dann hatte mich mein Vater nach Düsseldorf gefahren und mein Vater redet halt sehr viel und mit jedem. Und während ich halt in diesem Raum war und irgendwie so 4 Stunden lang diesen Test machen musste, weil die sind immer so lang, diese Teste, muss man immer so listening und schreiben und lesen und so. Und während ich in diesem Raum saß, hat sich mein Vater halt mit dieser Frau von diesem Institut unterhalten. Und dann kam ich so raus und ich so, ja, ich bin fertig, lass mal gehen. Und er so, ja, die Frau hat mir gerade erzählt, jetzt gibt's nächstes Wochenende oder morgen? Nee, ich glaube, es war am nächsten Tag. Es gibt morgen hier einen chinesischen Wettbewerb für NRW. Geh doch dahin. Und ich so, und was muss man dafür machen? So, ja, du musst da irgendwie eine Präsentation vorbereiten. Und ich so, ja, aber bis morgen. So, ja, ja, ich kann dich auch fahren. Und ich so, okay. Bin dann nach Hause, hab mir so ein Mini-Theaterstück auf Chinesisch ausgedacht, bin dann dahin, hab gewonnen und wurde dann zur Bundesmeisterschaft geschickt. Und da habe ich dann wieder dieses kleine Theaterstück gemacht und habe wieder da gewonnen. Also wir waren zu dritt, die Leute, die gewonnen haben. Und dann wurden wir auf so einen internationalen Chinesisch-Weltmeisterschafts-Wettbewerb geschickt. Der hieß so Chinese Bridge. Und für 3 Wochen in Peking und Chongqing. Und dann waren wir halt da und dann gab es halt so, wir wurden alle in so Gruppen aufgeteilt. Und es gab irgendwie so Kinder aus oder Jugendliche aus 144 Leute aus 40 Ländern. Und jeder war in so einer anderen Gruppe, immer in so 8er-Gruppen. Und wir hatten dann so chinesische PartnerInnen. Und dann hatten alle Gruppen so richtig coole Performances. Also die Leute in deren Gruppe waren so richtig cool und konnten so Kung-Fu und haben so mit Fächern getanzt. Und wir haben das auf der Generalprobe gesehen und wir dachten so, Alter, unsere Gruppe ist ja voll schrottig. Weil unsere Gruppe hat des Kaisers neue Kleider auf Chinesisch eingeprobt. Ultra random. Aber letztendlich war es dann so, weil die anderen Gruppen waren dann halt alle irgendwie so relativ ähnlich, aber unsere Gruppe hat dann halt des Kaisers neue Kleider aufgeführt auf Chinesisch und ich war einer der Betrüger. Mhm, yeah. Und das war halt ultra witzig und irgendwie habe ich dann den Wettbewerb gewonnen und dann habe ich noch einen Preis für die beste Theaterleistung in diesem chinesischen Wettbewerb gewonnen. Also ja, das war sehr verrückt.
Wie schön, du strahlst so dabei, wenn du das erzählst. Wahnsinn, die Augen glänzen, das Lächeln über das ganze
weil
Gesicht.
Das voll die schöne Erinnerung war. Also,
wie schön.
Ja.
Und du schreibst ja auch. Wäre das nicht auch eigentlich ein schöner kleiner Film? So diese ganze Reise. Diese chinesischen Kaisers neue Kleider.
Ja, also es gibt so viele Geschichten, die ich irgendwie gerne verfilmen wollen würde. Ich komme tatsächlich gerade von so einer Drehbuchwerkstatt, vom Women's Writing Lab an der HFF war das. Und da haben wir mit Robin Swicker zusammengearbeitet.
Wie toll.
Und das war so mega geil, wirklich.
Ich muss einfach kurz sagen, was sie gemacht hat, damit die Leute das nachvollziehen können.
Ja, und zwar, haltet euch fest, ich habe mich nämlich angemeldet und ich dachte so, ah ja, cool, HFF-Workshop, easy, würde ich voll gerne machen, ist sicher was Cooles. Und ich habe aber noch gar nicht so, jetzt oute ich mich so, aber ich habe gar nicht richtig gegoogelt gehabt, was die Dozentin so, was das für eine ist. Ich dachte so, egal, ich will überhaupt sowas mal ausprobieren.
Ja. Yeah.
Und dann habe ich die Nachricht bekommen, dass ich genommen wurde und ich so, yeah, voll cool. Und dann google ich diese Dame und die hat halt einfach irgendwie so richtig krasse Drehbücher, also richtig krasse Filme dafür die Drehbücher geschrieben. Zum Beispiel irgendwie Mathilda, dieser Kinderfilm. Oder bei Die Geisha hat sie, glaube ich, auch geschrieben. Mhm. Bei A Little Women, bei der Version von 1994 und bei der jetzigen hat sie auch nochmal mitgearbeitet. Oder auch bei Der Fall des Benjamin Button. Und also richtig viele coole Sachen. Und es war dann halt irgendwie so, ich habe mich dann richtig, richtig gefreut. Und sie war auch, ich habe noch nie so eine Person getroffen, wirklich. Also ich war sehr, sehr beeindruckt und sehr, sehr berührt direkt vom ersten Tag an, weil sie eine sehr, sehr so empathische, compassionate Art hat, mit den Leuten zu sprechen. Aber sie will halt immer, dass wir sozusagen empowered werden, die Sachen zu schreiben, die wir schreiben wollen. Und sie sagt immer, you have a right to speak. Und das war sozusagen dieser menschliche Aspekt, der mir total gut gefallen hat. Aber auch fachlich ist sie natürlich ultra top. Also sie ist mit uns dann wirklich, hat uns so Tools an die Hand gegeben und wir haben die anhand von verschiedenen Filmen, haben wir die sozusagen immer angewandt und sollten die dann auch, also morgens haben wir das immer an verschiedenen Filmen gemacht und nachmittags konnten wir dann nach Hause gehen und haben das dann versucht, auf unser Treatment zu übersetzen, weil es ging darum, eigentlich in diesen 10 Tagen, in denen wir mit ihr zusammengearbeitet haben, das Treatment für unseren Langfilm fertigzustellen. Mhm. Genau. Und das war sehr, sehr cool.
Ja, aber es ist wahrscheinlich noch zu früh zu fragen, um was es geht, oder möchtest du das schon ein bisschen teilen?
Ich kann vielleicht so ein bisschen die Themen sagen, worum es geht. Also es ist so eine Mischung, also die Themen, würde ich sagen, sind so Coming of Age, über Erwartungen oder Limitierungen, die die Gesellschaft oder unsere Familie uns auferlegen, hinwegzukommen. Es geht viel um Empowerment und auch sehr, sehr viel um Freundschaft. Und ich kann sagen, es geht um 2 Leute, die was Verrücktes machen Und man könnte denken, man könnte am Anfang denken, so hey, ihr seid doch total bescheuert, aber am Ende ziehen sie es durch und schaffen es. Und genau. Und der Film ist natürlich sehr, sehr divers. Und genau.
Wunderbar. Ich finde, das klingt schon sehr interessant. Ich freue mich sehr, dann auch danke. Mehr darüber zu hören und ihn dann vielleicht auch irgendwann zu sehen.
Ja.
Und dann machen wir noch eine Podcast-Folge und sprechen dann nochmal mehr drüber.
Hoffentlich.
Ja, wie schön. Wie gesagt, auch da wieder, wir hätten wirklich eine Videofolge draus machen sollen, weil du strahlst und Leute, die mich besser kennen, die wissen das. Aber ich mag das total, wenn man Leute, wenn man sie anschaut und diese Person spricht über irgendwas und du siehst wirklich, dass die Augen glitzern und du siehst so diese Leidenschaft für das Thema. Und da kann es noch total langweilig sein und ich kann nichts drüber verstehen, aber ne, ich hänge trotzdem dann an den Lippen und höre da gerne zu. Deswegen, ich will, ja, viel Erfolg. Ich bin Dankeschön. Sehr gespannt. Aber dann gehen wir jetzt doch noch einmal ganz, 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 ganz zurück und zwar in das Jahr 1998 zu deinem ersten Film, den du gesehen hast. Weißt du noch, was es war?
Ja, Star Wars.
Oh, hast du mir einfach falsche Sachen auf meine Liste geschrieben?
Ach so, du meinst, ach so, der erste Film im Kino. Ah, stimmt. Entschuldigung. Ja, nein, das gut. war gar nicht Star Wars. Ich war so, weil du so gruselig geschaut hast und dann war das ein anderes Trauma. Das war der zweite Film, den ich im Kino geschaut habe.
So many things to unpack. Also erstmal, ich gucke gar nicht gruselig, liebe ZuhörerInnen, ja? Das ist das Resting Bitch Face, dagegen kann ich nichts tun. Das ist ein Medical Issue. So. Okay, warum ist Star Wars ein Trauma?
Also erstmal, warum ich da jetzt drauf gekommen bin, ich glaube, weil ich gestern noch mit Freunden drüber geredet habe. Aber Star Wars war ein Trauma, weil ich bin mit meinen Eltern da reingegangen und ich wollte halt, glaube ich, unbedingt mit, weil alle im Kindergarten darüber geredet haben. Und
in eurem Kindergarten haben sie über Star Wars gesprochen.
Ja, das war voll das Thema. Jar Jar Binks und immer mit seiner langen Zunge.
Oh Gott, stimmt. Sorry.
Solche Sachen.
Das sind, okay, wir sind bei... ja, ja, okay.
Gut. Und dann bin ich halt, dann waren wir da im Kino und meine Eltern wussten, glaube ich, nicht, dass es so gruselig werden würde. Und danach, und als der Film schon angefangen hat, ich bin so in diesem Sessel versunken, weil ich die ganze Zeit so, ich hatte die ganze Zeit richtig Angst während des ganzen Films. Mhm. Und am Ende, als wir rausgegangen sind, ich wollte einfach nur die ganze Zeit, dass es vorbei ist. Ja, und ich kann mich noch genau daran erinnern, wir sind dann aus dem Kino und es war irgendwie voll, ich glaube, es war kalt. Also es kam mir auf jeden Fall kalt vor und es war dunkel und dann sind wir so zum Auto und dann habe ich mich die ganze Zeit so umgeguckt und dann sind wir irgendwie in unseren alten Ford Fiesta gestiegen und endlich nach Hause gefahren. Aber es war der zweite Film, es tut mir leid.
Alles gut, alles gut. Wir haben schon über zwei andere Filme gesprochen bei der Frage nach dem allerersten ja. Film. Was war denn jetzt der allererste Film, Paula?
Der allererste Film war Die Seekönigin.
Noch nie gehört.
Also, das ist, glaube ich... Ich glaube, es ist ein tschechischer Film, weil ich meine, den irgendwann später auch mal auf Kika bei Sonntagsmärchen nochmal gesehen zu haben.
Da kam immer Sonntagsmärchen genau. auf Kika, ich erinnere mich. Ja, es ist ein deutsch-tschechischer Märchenfilm.
Genau, und den habe ich nämlich damals im Kindergarten, da war ich, ja, aber da war ich, glaube ich, erst drei geschaut. Und das war nämlich so, dass wir dieses Buch von der Schneekönigin im Kindergarten gelesen hatten.
Ja,
und
ist auch gruselig.
Ja, ja, aber...
Die, die Schneekönigin oder die Eis...
Die Schneekönigin, die Schneekönigin. So heißt das, glaube ich.
Die, wo die das Herz friert, oder?
Genau, ja, und die Kinder sind, da sind so zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen und ja, was genau. mit viel Schnee und so
Peter
am Anfang.
Oder so, Peter genau. oder Hans oder...
Genau, und diese... Und meine Mutter hat dann halt in der Zeitung gelesen, also ich wollte ins Kino, oder sie meinte so, ja, wir gehen ins Kino. Und ich so, yay, Kino. Ich habe mich richtig gefreut. Und sie so, ja, es gibt einen Film, der heißt Meine Mutter hat irgendwie anscheinend nicht so richtig geguckt und hat halt gesagt, Die Schneekönigin. Und dann sind wir, und ich so, ja, das kenne ich, das Buch haben wir letztens im Kindergarten gelesen. Dann sind wir dahin und dann haben wir uns ins Kino gesetzt und dann fing der Film an. Und ich so, hä? Das fängt aber ganz anders an. Weil ich wusste, dass die Geschichte eigentlich mit Schnee anfangen muss. Und so Kinder, die auf so einem gefrorenen See spielen.
Ja.
Und dann waren da aber so Prinzen und Prinzessinnen, die durch so einen Wald geritten sind und dann irgendwie so ein Schwan mit so Pfeil und Bogen geschossen haben oder so. Und dann ist eine irgendwie in den See gekommen und dann wurde sie von so einer bösen Hexe in den See gezogen und dann eingesperrt und dann musste sie immer so Perlen sortieren. Und es war, und da waren Fische. Und ich war so, das ist nicht der Film, den ich gucken wollte. Und es war halt auch richtig ultra gruselig.
Ja.
Und ich habe mich so gefürchtet. Und genau. Und, aber ich habe dieses Trauma irgendwann aufgearbeitet, indem ich bei Kika Sonntagsmärchen das dann irgendwie 10 Jahre später nochmal gesehen habe.
Ist der gleiche Regisseur, habe ich gesehen, der auch drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ah. Nicht Nüssel, Nüsse.
Nüsse.
Nüsse gemacht hat, ja, 1973. Ganz schön viel Zeit dazwischen, zwischen seinen ja. Filmen.
Wann war denn die Seekönigin?
98.
98, ah, mhm. Sieh mal eine an. Ja.
Schön, aber ich finde das so ein schöner erster, also gut, ist jetzt nicht vielleicht der Film,
aber
den wir sehen wollen.
Ich fand es trotzdem cool.
Du hast gerade schon ein bisschen erzählt, du hast ihn dir dann ein paar Jahre später nochmal angeschaut, 10 ja. Jahre später und dann besser ertragen, das ja. Trauma quasi ja, auf aufgearbeitet.
Aber er war immer noch spannend, weil manchmal ist es ja so, man guckt es als Kind und denkt so, und dann guckt man es später und denkt sich so, also.
Ja. Das ist die beste Überleitung überhaupt zu der nächsten Kategorie, nämlich dem Schimmelkäse.
Dem Schimmelkäse.
Welchen Film hast du denn irgendwann mal gesehen und weißt noch, dass du ihn damals gut fandest und jetzt hast du ihn irgendwie in vor kurzer Zeit wieder gesehen. Jetzt guckst du gruselig. Sie zwinkert einfach nicht mehr.
Weil ich nicht mehr weiß, was ich geschrieben habe.
Soll ich noch ein bisschen ausführen, die Frage? Dann
ja,
hast du noch
gerne.
Mehr Zeit. Also. Und dann hast du dir jetzt, du weißt noch, du fandest den damals ziemlich toll, irgendwelche guten Erinnerungen, die du damit assoziierst und jetzt lief er vielleicht vor kurzem mal wieder auf irgendeinem Streaming-Service oder auf einer anderen Leinwand.
Jetzt weiß ich es wieder.
Und ja, hast du denn da vielleicht einen Film, der dir jetzt nicht mehr gefällt?
Ja, ich habe mich nämlich ein bisschen an der Formulierung aufgehangen, weil da stand ja, der dir jetzt gar nicht mehr gefällt. Und davor, ich hatte Stimmt. so ganz, ganz viele im Kopf, wo ich dachte so, ja, es gefällt mir jetzt nicht mehr so gut und aber gar nicht mehr, musste ich richtig überlegen. Und ich bin mir nicht so sicher, ob der Film wirklich so heißt. Aber ich glaube, der Film heißt Die Party oder irgendwie sowas in der Art.
Hm.
Und das ist so ein Film, den habe ich zum ersten Mal mit Katha, glaube ich, als wir so 11 waren, so geschaut, an Silvester oder sowas. Und da ist so ein Typ, der ist irgendwie in Hollywood oder so, also irgendwo in Amerika und kommt dann auf so eine Party und dann passieren ganz viele lustige Dinge irgendwie. Und der ist da aber nicht, der ist irgendwie, glaube ich, nicht eingeladen zu der Party oder so oder irgendwas, aus irgendeinem Grund passieren die ganze Zeit komische Dinge und ich musste so ultramäßig lachen und ich fand es richtig, richtig witzig. Und er gefällt mir jetzt aber nicht mehr, weil ich habe diesen Film dann irgendwann nochmal geschaut und dachte so, okay, der ist ultra problematisch, weil es war einfach so ein weißer Typ, der irgendwie sich braun angemalt hat und dann mit einem indischen Akzent geredet hat.
What?
Und ich war so, wow, okay. Also kann man halt jetzt nicht mehr schauen.
Nee. Kann man nicht mehr schauen. Ich weiß leider nicht, welcher Film das ist. Ich habe versucht, die Party rauszufinden, ja. Aber ich finde ihn leider nicht mehr. Aber ich glaube, ich möchte ihn auch gar nicht finden nach dieser
Musst
Beschreibung.
Musst du nicht finden, nee.
Okay, nee. Moving on, einfach ganz schnell. und drehen das Ding um. Also ein Film, den du vielleicht mal als Kind oder als jüngere Frau gesehen hast und jetzt noch weißt, war damals nichts. Und jetzt hast du ihn sehr aktuell wieder gesehen und findest ihn jetzt sehr gut. Oder gut.
Ja, die Frage hat mir auch ein Problem bereitet, weil wenn ich einen Film nicht mag, dann gucke ich ihn nicht nochmal.
Yeah.
Und deswegen habe ich einen Film genommen, von dem ich dachte, dass ich ihn nicht mögen würde.
Okay.
Und den ich aber dann, wo sich dann herausgestellt hat, dass ich ihn richtig cool finde und das ist Der Pate.
Ja.
Genau.
Warum dachtest du, dass du ihn nicht gut finden würdest?
Weil ich Filme, wo irgendwie so die ganze Zeit so Brutalität umsonst dargestellt wird, einfach nicht gerne schaue. Vor allem, also wenn zum Beispiel einfach so die ganze Zeit links und rechts Leute erschossen werden und alles ist blutig und es hat aber überhaupt keine Bedeutung und die werden einfach so grundlos gefühlt erschossen. Das mag ich irgendwie nicht so und deswegen, also ich wollte irgendwann in Amerika oder sowas, wie dieser Film heißt. Once Upon
Der mit Robert De Niro?
Genau, so ein auch so ein alter Film. Genau, ja, und ja. Den wollte ich anschauen und der fing direkt so mit nur Leute werden erschossen an und dann habe ich es nicht weitergeschaut, weil es irgendwie, es war dann, ich habe dann, also ich habe da irgendwie dann keinen Zugang gefunden, aber und ich dachte, der Pate wäre halt auch so ein Film.
Ja.
Vor allem, weil alle Leute immer so davon erzählen, so ja, der ist so krass und da passieren auch schlimme Dinge und da Mafia, und aber letztendlich ist es ein Familienfilm, in dem es irgendwie, also nicht Familienfilm im Sinne von man schaut es mit der ganzen Familie, sondern Familienfilm, sondern es geht um Familie und es geht um Loyalität und es ist auch irgendwie eine tragische Geschichte, weil eigentlich der Typ, der am Ende der Pate wird, in diesem Film eigentlich die ganze Zeit geopfert wird oder sich opfern muss, um halt irgendwie seine Familie zu retten. Und eigentlich war der ja gar nicht in diesem also der sollte ja eigentlich der Sohn sein, der die Familie aus der Kriminalität rausbringen sollte, also die nächste Generation. Und das hatte irgendwie seine Family sich für ihn überlegt und deswegen war er immer so außen vor, was natürlich für ihn schon in erster Linie nicht, glaube ich, ganz schön war. Und er meint, hat ja auch gesagt, er assoziiert sich nicht so wirklich damit, aber als dann sein Vater angeschossen wird, merkt er, okay, ich bin doch Teil davon, ich muss Teil davon sein, weil sonst wird meine Familie das nicht überleben. Und deswegen fand ich den Film letztendlich sehr, sehr gut. Nur gab es sehr wenig Frauen. Beziehungsweise diese eine, ich dachte, der hat so eine in Italien geheiratet und dann dachte ich so, oh, und jetzt, vielleicht ist das ja die, die jetzt irgendwie so ein bisschen mehr zur Sprache kommt. Dann sagt sie die ganze Zeit, die ganzen Szenen über, wo er sie so courtet, sagt sie so nichts oder so ganz, ganz wenig und dann fängt sie an zu reden und dann explodiert das Auto und sie ist tot. So die erste Szene, wo sie wirklich ein bisschen mehr geredet hat, war sie auf einmal tot. Ich so, okay.
Yeah. Hidden Messages.
Hidden Messages.
Ja, das würde heute, glaube ich, so nicht mehr, also ich hoffe zumindest, aber ich glaube, es wäre sehr schwer, heute so einen Film nochmal zu machen, wo Frauen so wenig reden. Wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen, was dich, welche Filme dich traumatisiert haben. Und jetzt möchte ich das eigentlich in einer ähnlichen Kategorie bleiben, aber wissen, welcher Film dich generell auch verärgert hat.
Ich würde sagen Tropic Thunder.
Aha.
Den habe ich auch.
Warum das?
Selbe Geschichte, da ist auch Blackface drin und dann war aber auch dieser ganze Film, keine Ahnung, der ganze Film besteht nur aus rassistischen Stereotypen und ich finde das generell total bescheuert und ständig fliegen Leute in die Luft und ich, also es ist überhaupt nicht, also ich glaube, das sollte ein lustiger Film sein.
Ich glaube, ich habe mir das, also ich, als der damals rauskam, hat es mich nicht interessiert und ich fand es ab damals schon nicht verstanden, warum das okay ist, ne? Selbst wenn es eine Satire sein soll und warum es, und selbst wenn es lustig sein soll, ich fand es nicht lustig und ich habe es auch einfach nicht verstanden, deswegen hat der Film mich auch nicht interessiert, abgesehen davon, dass es mich auch geärgert hat. Und jetzt, als ich mir das vorhin nochmal angeschaut habe und auch wieder die Fotos dazu gesehen habe, dachte mir, ich verstehe auch nicht, warum das so ein Kult, also was verstehe ich daran nicht?
Hey, same, oder was ist, oder? Also, same. Also ich habe den Film mit meinem Ex-Freund geschaut, der wollte unbedingt, dass ich diesen Film schaue, das wäre sein Lieblingsfilm. Ja, danach haben wir Schluss gemacht. Nein, Spaß, aber er hat den so ultra gefallen und ich habe es halt gar nicht gecheckt. Ich war so, hä? Also ich habe auch den Humor nicht verstanden.
Yeah.
Kann natürlich auch noch zusätzlich daran liegen, dass wir den in der deutschen Synchronisierungsfassung geschaut haben, wo ich finde manchmal so diese amerikanischen Witze, wenn das so Witze sind, die über die Sprache gehen, die funktionieren halt nicht so gut.
Ja, ja.
Oder funktionieren nicht.
Ja.
Genau.
Ja, okay, aber es freut mich, dass es dir auch so ging.
Ja.
Also irgendwas muss ja daran sein.
Vielleicht sollten wir den nochmal zusammenschauen.
Wollen wir das aber?
Nein, wir wollen es eigentlich nicht.
Nicht, oder? Nee. Ich würde lieber einen Kuscheldeckenfilm gucken.
Das ist natürlich schon wieder eine Überleitung. Oh Mann. Wow. Du schüttelst diese Überleitung raus, wie so ein Rapper seine Disse aus dem Ärmel.
Gott. Naja, wir haben ja noch ein paar zu gehen. Wir haben ja noch ein paar vor uns. Aber auf die bin ich jetzt schon ein bisschen proud, ey.
Okay. Nice.
So, was ist denn dein Comfort-Film? Wenn es dir so richtig schlecht geht und es alles nicht so geil und. Okay, den Film gucke ich mir jetzt an.
Ich hatte mal einen Kater.
Das Tier oder den Zustand?
Nee, den Zustand. Genau. Ich hatte mal einen Katerzustand und dann wollte ich, aber es war erst 16 Uhr nachmittags und dann wollte ich halt nicht schon ins Bett gehen und dann dachte ich, okay, dann schaue ich jetzt einen Film und vielleicht schlafe ich auch einfach ein. Und wenn der Film, oder ich versuche mich jetzt irgendwie wach zu halten, ich versuche mindestens irgendwie ein bisschen was von so einem Film zu schauen. Und dann habe ich einen Film angeschaut, eingeschaltet, der mir sehr, sehr oft empfohlen worden ist und vor dem ich mich immer so gesträubt hatte, weil ich irgendwie den Titel komisch fand. Und das war Good Will Hunting. Und dieser Film hat mich sehr berührt und auch sehr fasziniert, nachdem ich die Geschichte von der Entstehung dieses Films gelesen habe, weil das waren ja Ben Affleck und Matt Damon, die diesen Film zusammen geschrieben haben, als Matt Damon bei Ben Affleck gewohnt hat, weil er keine Kohle hatte. Und die haben einfach zusammen diesen Film geschrieben. Und dieser Film, also ich finde, der ist nicht nur irgendwie so von der Storyline und Dramaturgie mega gut, sondern halt einfach ultra berührende Szenen und die Dialoge sind halt auch richtig, richtig gut. Und ich habe diesen Film eingeschaltet und ich finde, ein Kater ist ein gutes Instrument, um zu prüfen, ob ein Film einen richtig packt oder nicht. Weil selbst nach 2 Minuten war ich so, scheiße, ich kann den nie wieder ausschalten. Und ich habe bis zum Ende durchgeschaut. Und ich dachte, ich hatte wirklich gedacht, ich schaue nur eine halbe Stunde und dann lege ich mich hin. Ja. Und ich habe ihn bis zum Ende durchgeschaut und habe, glaube ich, auch geweint und fand es richtig cool.
Wie schön. Ja, ich mag den auch sehr gerne. Ich mag auch Minnie Driver darin sehr gerne als die Love Interest von Matt Damon. Ich mag Energie, die beiden haben. Schön, schöne Wahl. Ist auch noch nicht vorgekommen.
Ist noch nicht vorgekommen.
Wurde noch nicht, generell ist noch gar nicht aufgetaucht, Good Will Hunting, glaube ich, in den letzten Folgen.
Ich wollte den bei mehreren Sachen immer als Antwort nehmen und dann war ich immer so, ja, okay, dann ist der voll langweilig. Und dann bist du dann anders.
Ich bin froh, dass du ihn mit hergebracht hast. Vielen Dank.
Bitteschön.
Ja, stimmt. Wenn du die Wahl hättest, irgendwo mitzumachen bei einem Film, ich habe die Kategorie der Schwarm genannt und ich weiß nicht, ob sich das so richtig übersetzen lässt, aber also quasi, wenn man...
Bei der Schwarm hätte ich auch gern mitgemacht.
Okay. Ich wollte eigentlich wissen, für welchen Film du schwärmst, wo du gerne dann halt auch dabei gewesen wärst. Und du kannst auch den Schwarm beim Schwarm nennen.
Nein, schon okay. Der Schwarm, das habe ich mal als Hörbuch gehört. Auch gruselig. Ich würde oder hätte gerne mitgespielt in Die Tribute von Panem.
Egal, wir können leider dein Gesicht dabei
nicht
sehen.
Also die Tribute von Panem war so mit 13, 14 mein absolutes Lieblingsbuch. Ich war so gehypt über dieses Buch. Und als ich diesen zweiten Teil gelesen habe, ich hatte dieses Buch und ich bin die ganze Zeit so zur Schule gelaufen und bin irgendwie so über die Straße kurz hochgeguckt, dann im Park weiter, Blätter, dann nach Hause. Ich habe es, glaube ich, in so 1,5 Tagen durchgelesen und sogar auf Englisch, weil es auf Deutsch noch nicht draußen war. Und ich lag dann in meinem Zimmer und ich hatte gedacht, ich lese noch jetzt irgendwie 10 Minuten und dann mache ich Schluss. Und dann war es irgendwie 3 Uhr morgens, das Buch war zu Ende. Am nächsten Tag bin ich irgendwie so in die Schule gegangen. Aber ich war so, mein Herz hat richtig schnell geschlagen, während ich dieses Buch gelesen habe. Und das war halt irgendwie so, da wollte ich immer mitspielen.
Als ein Tribut?
Ja.
Ja. Okay. Würdest du denn dann überleben?
Überleben ja nur, also im ersten Teil überlebt ja nur die Hauptfigur, deswegen hätte ich halt nicht überlebt.
Wie wärst du denn von uns gegangen?
Wie wäre ich von uns gegangen?
Weil da sind schon ein paar auch echt nicht so geile Sachen dabei.
Ja, der Grund, warum ich gerne mitspielen wollen würde, war, weil ich es halt voll spannend finde und auch, dass es so draußen ist und so, und es ist so survivalmäßig und solche Sachen und mit Schießen mit Pfeil und Bogen und so. Danach hatte ich natürlich noch eine Pfeil- und Bogenphase, of course. Und war dann auch manchmal mit einer Freundin im Wald und wir haben Tribute von Panen gespielt. Aber ich hatte auch immer sehr viel Angst vor diesem Buch, weil ich finde, dieses Buch, und ich glaube, dass ist ungefähr so ähnlich wie der Film, den ich aufgeschrieben habe, der mein Weltbild verändert hat, eventuellerweise. Danach habe ich so ein bisschen Angst vor der Menschheit bekommen, weil ich dachte, wenn sowas wirklich passieren würde, dann würde es genauso passieren. Also wenn du wirklich irgendwie Leute in die Arena steckst und sagst, okay, ihr müsst euch gegenseitig umbringen, dann würden sich alle gegenseitig umbringen. Und es hat mir irgendwie total Angst gemacht und ich fand, es hatte auch so eine Perversion irgendwie. Und ich fand, Deswegen aber auch das Buch besser als den Film, weil ich finde, im Film kommt es halt ein bisschen mehr abenteuermäßig rüber. Und im Buch, dadurch, dass du die ganzen Gedanken mitbekommst und dadurch, dass die Leute im Buch auch nochmal jünger wirken als im Film, fand ich das alles noch viel, viel schlimmer.
Ja.
Genau.
Und dann lass uns doch direkt gleich zum Bessermacher auch springen. Der Film, der deine Weltanschauung ändert hat. Du hast ihn gerade schon angesprochen.
Bessermacher?
Ja, die Kategorie heißt der Bessermacher.
Ach so, oh scheiße. Da,
Nee, aber
oder was habe ich denn da geschrieben? Kannst du mir sagen, was ich geschrieben
habe? Ja, also die Kategorie ist der Bessermacher. Und welcher Film hat deine Welt oder Weltanschauung verändert? Und ich glaube, du meinst den Film, den du hier geschrieben hast. Aber
habe ich Battle Royale geschrieben?
Ja.
Oh, das war, ich habe das Wort Bessermacher nicht gelesen.
Ja, ja, ist ja auch nicht so, also ich meine, es würde ja besser machen im Sinne von, also du musst gleich noch erklären, um was es in dem Film geht, aber es macht ja quasi besser dich in dem Sinne, dass du, sollte es mal so weit kommen, dafür sorgen würdest, dass es nicht so weit kommt.
Ja, so kann man es auch interpretieren. Ja, das war ein Film, der mir die Grausamkeit der Menschlichkeit bewusst gemacht hat. Also nach diesem Film war ich auch traumatisiert. Und zwar ist es ein japanischer Film und da geht es um eine Schulklasse und die fährt, will eigentlich auf eine Klassenfahrt fahren und dann wachen die auf in so einer einsamen Insel, haben alle so Halskrausen an und sind in so einem Klassenraum und denen wird jetzt gesagt, also ihr müsst auf der Insel bleiben, sonst explodiert eure Halskrause und es darf am Ende nur eine Person übrig bleiben. Und jetzt könnt ihr da in diesen Raum gehen und in jedem, da sind ganz viele Taschen drin und in jeder Tasche ist eine Waffe, bewaffnet euch und dann könnt ihr mal schauen, was passiert. Und ich fand diesen Film halt richtig, richtig.
Ach so, Herr der Fliegen in Extreme.
Genau, so ungefähr. Ich habe Herr der Fliegen nicht gesehen. Da ist es passiert.
Gelesen.
Ich habe nicht gelesen. Es ist passiert. Ich habe so getan, als hätte ich was gelesen, obwohl ich es gar nicht gelesen habe.
Sag mal, Paula, hast du gerade gefaked oder was? Hast du gerade gefaked? Machst du das auch manchmal bei Filmen vielleicht?
Nein.
Erzählst du manchmal vielleicht, dass du einen Film schon gesehen hast, den du aber noch gar nicht gesehen hast?
Ich.
Oder nie zu Ende geguckt hast? Das gibt's ja auch relativ oft.
Ich erzähle nicht aktiv, dass ich was gesehen hätte, aber manchmal ist es mir zu anstrengend, dann noch einzuwerfen. So, wenn alle jetzt sich 5 Minuten über Pulp Fiction unterhalten und ich weiß ungefähr, man kennt immer so Szenen von YouTube, ne?
Ja,
die
ganz genau.
Die 4 YouTube-Szenen, ja, genau, die man gesehen hat, und da kann man halt mitreden, ne? Und dann muss ja, dann sage ich halt nicht nochmal extra so, by the way, ich weiß eigentlich überhaupt nicht, worum es geht, Mann. Manchmal sage ich es auch. Aber ja.
Aber ich weiß, was du meinst. So, gerade wenn sich da so hitzig drüber unterhalten wird und irgendwie das Zitat und didede. Und dann auch am Ende zu sagen so, schön, übrigens, ich habe ihn nicht gesehen, ist einfach.
Ja, und, beziehungsweise ich habe so ein bisschen was bei diesen Iconic Films, habe ich immer so, muss ich das so ein bisschen mich überwinden, das zu schauen, weil ich schon so viele Szenen davon auf YouTube gesehen habe.
Ja.
Weil man ja auch irgendwie immer so nach, so während der Schauspielschule musst du immer so nach krassen Szenen suchen und so. Und dann, und es gibt halt immer so the best scenes of all times. Und dann kommst du auf jeden Fall auf ultra viele Szenen von, ja, zum Beispiel Pulp Fiction oder Abbitte habe ich, glaube ich, auch aufgeschrieben.
Yeah.
Da gibt es diese eine Springbrunnen-Szene, dann gibt es dann noch diese Sexszene in der Bibliothek und ich habe den Film aber nicht gesehen. Aber ich weiß halt diese ganzen Szenen, die drin vorkommen, weil ich die halt alle auf YouTube gesehen habe.
Ja. Ist aber auch okay.
Ist auch okay. Ist
okay. Jetzt haben wir ja bei der Kategorie der Bessermacher vielleicht ein bisschen aneinander vorbeigelesen und geschrieben. Mhm. Aber der Motivator, der ist ein bisschen klarer definiert.
Oh ja.
Welcher Film motiviert dich denn, irgendwas auszurichten quasi oder einfach zu machen, die Welt zu erobern?
Ein Film, der das macht und den ich sehr, sehr gerne mag, ist Das Streben nach Glück.
Ist auch keine Komödie.
Nee.
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 Also ist auch schon noch ein sehr emotionaler Film.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das halt so schön, weil erstmal finde ich, es beruht auf einer wahren Begebenheit.
Mhm.
Und dieser Film erzählt halt, finde ich, irgendwie sehr stark, wie dieser Mann zusammen mit seinem Sohn oder auch für seinen Sohn versucht, sein Leben besser zu machen.
Ja.
Und irgendwie wirklich, also dem passiert ja so viel Scheiße und der lässt sich aber davon nicht runterziehen und macht trotzdem die ganze Zeit weiter. Und das fand ich irgendwie so inspirierend. Ich habe diese Szene auch mehrmals auf YouTube gesehen, aber ich habe auch den Film mehrmals gesehen. Es ist mir auch schon passiert, dass ich irgendwie nur nochmal die Szene angeschaut habe und dachte so, okay, jetzt schaue ich mir den Film nochmal an. Und ich weine auch jedes Mal wieder bei dieser Szene, wo er dann, wo er reinkommt und dann sagt er so, ja, ich habe mir gedacht, ich ziehe heute mal eine Hose an, eine richtige Hose an. This being the last day and all. Und dann sagt der andere so, ja, dann zieh auch morgen eine an. Und er so, jetzt könnt ihr mich wieder nicht sehen.
Ja.
und dann wurde er halt genommen und dann kriegt er noch seine 5 Euro oder seine 5 Dollar. Mhm. Und dann, das ist die Szene, wo ich dann so schon so am Abtieren bin. Und dann geht er ja so runter auf die Straße und läuft so diese Treppe runter. Und dann steht er in dieser Menschenmasse und schüttelt irgendwie so die Hände. Und ich weiß nicht warum, aber ich kann es so gut nachvollziehen, dieser Moment, wenn du so irgendwie von dem Glück überwältigt bist, aber du kennst ja auch niemanden da in der Straße. Du kannst ja nicht Leuten sagen so, oh mein Gott, wisst ihr was passiert? Sondern der ist halt in diesem Moment so für sich und ist halt glücklich. Und ja, und ich finde, der Film zeigt halt, dass es sich auch lohnt, nach dem Glück zu streben.
Wie schön.
Ja.
Das ist so ein schönes Takeaway davon. Das finde ich sehr schön. Vielen Dank. Es ist wirklich sehr, 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 sehr schade, dass die Leute die nicht zugucken können. Deswegen dauern meine Antworten immer so ein kleines bisschen, weil ich immer erstmal so mich wieder dem Mikro nähern muss, weil ich noch am Starren bin quasi. nee, aber wirklich, das ist ein sehr, sehr schönes Takeaway. Wir haben immer gerade auch darüber gesprochen, dass du schon am Abtieren bist, wie du es gerade so schön formuliert hast. Vielleicht der Film bringt dich dann noch so zum Weinen. Und das fand ich auch total interessant, weil, oder das sage ich gleich, sag du erstmal, welcher Film dich zum Weinen bringt.
Ich weiß, dass ich mich nicht entscheiden konnte. Und ich habe, glaube ich, was habe ich da nochmal geschrieben?
Ist auch beruhend auf einer wahren Geschichte.
Also einmal habe ich auf jeden Fall Beautiful Boy geschrieben.
Ja, genau.
Und noch irgendwas anderes, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wir können gerne über Beautiful Boy reden.
Wenn du möchtest. Das andere ist Koizora.
Ah!
Koizora? I don't know.
Koizora.
Keine Ahnung, welche Sprache das ist.
Das ist Japanisch.
Okay.
Ja. Kurze Exkurs zu Koizora. Das ist so ein Film über so ein Mädchen, die irgendwie so schwanger von so einem Typ wird und dann hat der Typ Krebs und stirbt. Und dazu gibt es eine Serie. Und dazu gibt es halt auch einen Film und irgendwie...
Ach, das ist die Serie, habe ich, glaube ich, gesehen. Er ist eher so ein Fancy Boy mit so...
Ja,
so ein,
genau, mit so blonden Haaren und
ja,
so,
genau.
Ja. Und dann habe ich das irgendwie... Eigentlich wollte ich ins Bett gehen und es war 2 Uhr nachts und ich war im zweiten Jahr meines Studiums und dachte, ich gucke kurz was und bin ich am nächsten Tag aufgestanden und habe diesen Film halt fertig geguckt, habe eine Stunde geweint und hatte so fette Augen. Aber ich habe Beautiful Boy genommen. Den habe ich, das war glaube ich der Film, wo ich zuletzt am meisten geweint habe.
Yeah.
Weil ich fand, also auch weil es eine wahre Geschichte ist, ich finde, wenn so Sachen so, also wahre Geschichten rühren mich halt einfach nochmal mehr. Mhm. Und auch weil die Geschichte ja aus der Perspektive von Vater und Sohn irgendwie erzählt wird und ich aber auch ein mega krasser Timothy Chalamet und Steve Carell Fan bin und ich finde, die haben das beide einfach so, so, so gut gespielt und auch dieses, ich fand halt auch diese Hilflosigkeit des Vaters, dass du dieses Kind hast, beziehungsweise was irgendwie jetzt mittlerweile fast kein Kind mehr ist, aber du denkst, du hättest irgendwie Zugang zu diesem Kind gehabt, aber in Wirklichkeit hattest du es gar nicht und es ist irgendwie so an dir vorbeigegangen und dann bist du so hilflos und letztendlich versuchen die irgendwie alles und so viel funktioniert einfach nicht und es ist so ein lebenslanges Battle dann natürlich auch mit dieser Sucht und das hat mir irgendwie immer wieder während des Schauens das Herz gebrochen.
Ja. Kannst du dir solche Filme, die das Herz brechen, nochmal anschauen? Weil ich frage, weil nämlich Felix von Gröningen, der Regisseur, der den Film gemacht hat, hat auch den gemacht, der bei mir in dieser Kategorie wäre, The Broken Circle Breakdown. Mhm. Der ist eigentlich von 2012. Mhm. Beautiful Boys von 2018, glaube ich. Und den habe ich damals im Kino gesehen, nach Minute 5, Rotz und Wasser geheult, große Liebe, große Sterben, alles ganz schlimm, tolle Musik. Und ich weiß aber, der ist mir so wichtig, der Film, aber ich weiß auch, dass ich ihn mir nicht nochmal wirklich an... Also ich habe auch die DVD zu Hause und alles, aber ich werde ihn mir wahrscheinlich nie wieder angucken, weil ich weiß, wie sehr der irgendwie wehtut. So. Also,
gute Frage.
Obwohl er so gut ist.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich weiß, dass es ein trauriger Film ist, habe ich manchmal keine Lust, den Film im Vorhinein anzuschauen, weil ich dann nicht weiß, ob ich das sehen möchte. Beziehungsweise, weil ich nicht, keine Ahnung, manchmal denke ich so, keine Ahnung. Und dann ist es aber trotzdem jedes Mal so eine schöne Erfahrung. Und diesen Film, ich kann mich halt irgendwie dadurch, ich habe halt so viele Eindrücke von diesem Film, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich ihn nochmal schauen bräuchte, aber ich würde ihn nochmal schauen, einfach aus Schauspielinteresse.
Ja, genau. Ja, gut, das macht Sinn.
Das mache ich schon ab und an, einfach Filme nochmal schauen, um zu schauen, okay, wie wurde das gespielt und solche Sachen.
Ja. Als Schauspielerin spielst du lieber dramatische Sachen oder lustige Sachen?
Beides? Ja.
Okay. Ja. Fällt dir irgendwas einfacher oder schwerer?
Mir wurde gesagt, dass ich auf jeden Fall lustig bin. Also scheint mir das ja ein bisschen einfacher oder keine Ahnung, das wurde schon öfters irgendwie hervorgehoben. Genau, aber ich habe da irgendwie nicht, würde ich jetzt noch nicht sagen, dass ich da schon eine Präferenz haben würde, glaube ich.
Und aber du magst auch zum Beispiel auch Slapstick und sowas, damit hättest du kein Problem, also wirklich auch so alberne Sachen zu spielen.
Ja.
Ein Problem hört sich so,
so
an.
So Mr. Bean-mäßig?
Zum Beispiel.
So ja, Johnny English, so ein Agent, der dann immer so läuft, so mit den Füßen so hoch. Ja, das fände ich auch witzig. So ein bisschen so überzogene Charaktere hätte ich auch richtig. Oder auch so so Sachen, die so Helena Bonham Carter oder so Johnny Depp spielen, so die so so ein Hutmacher oder so eine verrückte Tante oder irgendwie sowas. Das fände ich auch witzig.
Ja, stimmt. So eine Herzkönigin.
Ja.
Zum Beispiel. Komplett drüber irgendwie. Ja. Was ist denn der Film, der dich als letztes zum Lachen gebracht hat oder wo du denkst, das ist so der lustigste, den du jemals gesehen hast?
Ah, boah.
Okay.
Was? Als letztes zum Lachen Little Miss Sunshine, weil das habe ich vor 3 Tagen geschaut. Oder 4 oder 5 oder 6. Und da habe ich gelacht auf jeden Fall, weil der war lustig.
Der hat sehr viel von allem.
Genau.
Little Miss Sunshine ist so ein schöner Allrounder.
Voll.
Er könnte auch in der Kuscheldeckenkategorie sein, finde ich. Oder so.
Ja, und es ist ja auch irgendwie so ein Ensemblefilm. Und ich finde, bei Ensemblefilmen finde ich es halt immer so cool, dass du wirklich so ganz viele verschiedene Charaktere hast und jeder hat irgendwie so sein eigenes Päckchen
das
zu tragen.
Ja.
Und dadurch, das finde ich, bringt halt immer so einen gewissen Humor mit. Genau, und das war ja auch der Film, den ich dir geschickt hatte, glaube ich.
Richtig.
Aber der Film, den ich am allermeisten in meinem Leben gelacht habe, das war jetzt nicht der Film, wo ich am allermeisten in meinem Leben gelacht habe, glaube ich.
Ja, muss ja auch nicht, das reicht ja wirklich auch eine Wahl. Ne, manchmal weiß man irgendwie, hat man sowas doch, da weiß ich, da habe ich total viel gelacht und ich nehme auch mit Little Miss Sunshine. Okay. Ich bin vollkommen glücklich mit Little Miss Sunshine.
Okay.
Gut. Bist du bereit, dich in die erotischeren Gefilde zu begeben? Ulala. Ulala. Ich dachte, du fängst an zu singen oder irgendwas.
Ach so.
Einfach nur so.
Ulalala. Ulalalalalala.
Vielen Dank. Okay, wir müssen noch an unserer Impro-Fähigkeit arbeiten.
Bisschen. Okay.
Was ist denn der Film, der für dich die sexyste Filmszene hat, ohne dass es eine, ohne dass es eine Sexszene ist?
Vielleicht Call Me By Your Name oder sowas in der Art.
Mit Timothy Chalamet?
Generell alles mit Timothy Chalamet.
Findest du den wirklich so gut, ne?
Ja.
Okay.
Ja.
Du was, nur, weil ich möchte diese Faszination wirklich verstehen. Was findest du denn so gut an, Timothy Chalamet?
Chalamet.
Chalamet. Entschuldigung. Oh Gott. Oh, okay, hier wird gewedelt, gefächert. Hui.
Also.
Rosige Wangen. Was ist das denn für ein Geräusch?
Meine Lache.
Wenn du an Timothy Chalamet denkst.
Nein, ja.
Der war ja auch in Venedig, so wie du,
ja,
oder?
Aber nein, wir haben uns leider nicht gesehen.
Ja, das musst du natürlich sagen.
Ja.
Ich verstehe das schon, Paula, ist okay.
Ja. Da darf man, also, ja doch, man darf auch ein Fan sein. Ich bin voll der Fan.
Natürlich darfst du ein Fan sein, ja. Klar darfst du ein Fan sein.
Also, ich finde, er sieht gut aus und er spielt gut. Ja. Ja. Ja, und er hat ja, halt okay. Irgendwie so, also ich glaube, das Faszinierende an ihm ist ja halt, dass er irgendwie so diese Zerbrechlichkeit auch so ein bisschen hat. Und irgendwie so, er hat irgendwie so, der ist halt so ultra durchlässig und hat irgendwie manchmal auch so irgendwie so was Durchscheinendes und du denkst immer so, ah, irgendwie, ich kann das so schlecht erklären.
Ja, musst du, ist okay. Bist du Fan?
Ja.
Okay. Schön. Ja, das sind ja jetzt schon, glaube ich, 3 Filme von ihm. 4 Filme von ihm auf dieser Liste.
Ups.
Das sein. Es hat ja jeder so seine Muster. Ich glaube, ich habe dein Muster erkannt.
Okay.
Nein, in der
Ach
Filmauswahl.
Ach so, in der Filmauswahl. So,
ja.
Und er ist auch lustig in Interviews, finde ich.
Ja. Ja, das stimmt. Spricht ja auch mehrere Sprachen?
Genau. Er spricht auch Französisch.
Oui, oui.
Oui.
Sieht aber auch so ein kleines bisschen aus wie ein Teenager manchmal, finde ich.
Also wir sind eigentlich gleich alt.
Echt?
Ja.
Okay, das war jetzt eine holprige Überleitung zur Kategorie der Teenager. Es gibt eine Kategorie, die heißt der Teenager.
Okay.
Ja. Welcher Film war dir unangenehm, ihn mit deinen Eltern, einem Elternteil oder erwachsenen Familienmitglied im selben Raum anzuschauen? Und ich bin sehr gespannt auf die Erklärung zu deinem Film, den du hier genannt hast.
Die Glücksritter habe ich
ja
geschrieben.
Ja, richtig. Eddie Murphy.
Und zwar war das ein Film mit Eddie Murphy und irgendeinem Typ mit blonden Haaren. Und ich habe diesen Film mit, keine Ahnung, 9 oder sowas gesehen.
Ist das Nick Nolte? Muss ich mal kurz in meiner Bibliothek, in meinem Kopf
ja,
natürlich
nachkramen. Ja, in deiner Kopfbibliothek.
Ist klar.
Warum hört man das in deinem Kopf tippen?
Das ist so, funktioniert mein Kopf
einfach. Weißt du, dass auf Chinesisch Computer elektrisches Gehirn heißt?
Dan Aykroyd, nein, das wusste ich nicht. Elektrisches Gehirn.
Genau.
Das finde ich ziemlich gut.
Also es ist einfach nur ein ausgelagertes elektrisches Gehirn von dir.
Oh. Dankeschön.
Bitteschön.
So, aber ja, Entschuldigung, die Glücksritter mit Dan Aykroyd und Eddie Murphy.
Ja,
oder Eddie Murphy oder Dan Aykroyd, ja.
Also ich meine mich zu erinnern, dass da irgendwelche sexuellen Konnotationen vorkamen oder die haben auf jeden Fall mal in diesem Film Muschi oder sowas gesagt.
Und dann, Muschi?
Ja. Ja. Und auf jeden Fall war da irgendwas und mein Vater hat gelacht und mir war es richtig unangenehm.
Okay, ja, doch, das kann ich verstehen.
Ja.
Muschi.
Oder irgendwie sowas. Es war, ich glaube, wir haben es auf Deutsch geschaut, deswegen haben die das wahrscheinlich auf Deutsch so gesagt, wie man das halt früher in diesen 90er-Filmen dann synchronisiert hat und so.
Ja.
Ja, aber generell, also ich war sowieso irgendwie so ein Kind oder so, auch Jugendliche, die nicht so gerne mit ihren Eltern irgendwie solche Sachen, also es war mir immer unangenehm irgendwie so. Generell solche Sachen.
Hast du von deinen Eltern irgendwelche filmischen Vorlieben oder so mitgenommen? Oder wo du jetzt, was du jetzt merkst, dass du vielleicht übernommen hast?
So Filme, filmmäßig?
Ja, also vielleicht, was ihr früher zusammen dann doch geschaut habt und dass du merkst, irgendwie, was du jetzt auch dir wieder anschaust oder gerne anschaust?
Nee, nichts. Also wir haben immer mal wieder so Filmabende gemacht, aber nicht direkt irgendwie. Nee, ich würde nicht. Ich durfte früher, als ich klein war, auch fast kein Fernsehen gucken.
Ja, du warst ja auch schwer beschäftigt mit Chinesischkursen und Weltolympiaden und Sprache und.
Das war erst später. Das war erst später.
Naja, du hast ja auch noch 17 Sportarten gemacht und so, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Nicht 17, ein paar.
American Football zum Beispiel.
Nee, normales oder? Fußball.
Ach so, Fußball. Nee, du hast Rugby mal ausprobiert.
Ja, da ist mir ein Stück vom Zahn abgefallen, dann habe ich wieder aufgehört.
Es ist wieder da, das Stück vom Zahn.
Nee, das ist hier, das sieht man fast nicht. Das ist nur so eine ganz kleine Ecke, aber so. Die ist halt dann abgefallen.
Oh, es tut mir leid.
Ist okay. Man sieht's nicht
wirklich. Okay. Moving on. Gibt es einen Film, den du gut findest, den alle anderen aber irgendwie nicht so gut finden?
The 333.
Ich habe versucht,
die 333.
Was ist denn 333?
Oder habe ich den falschen Titel geschrieben? Das ist dieser Film, das ist ein Agentinnen.
Ach, der jetzt erst rauskam.
Der letztes Jahr rauskam.
Ja, mit Jessica Chastain.
Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz, Diane Krüger. Genau. Und der Film hat halt, ich bin aus dem Film gegangen und dachte so, wow, I was entertained. Und gehe so raus und will halt so ein gutes IMDb-Rating da lassen. Und dann gehe ich auf IMDb und dann hatte der Film einfach irgendwie 4 oder 5 Sterne. Und dann bin ich richtig wütend geworden, weil diese ganzen Kommentare, die dann da standen, waren so, ja, voll unrealistisch, dass so Frauen diesen Bösen besiegen können. Und ich so, du schaust dir Dwayne The Rock Johnson an, der springt auch nicht aus einem Helikopter und kann dabei 10.000 Mal um sich drum schießen und alle anderen sterben.
Das kann er nicht? Was?
Der kann.
Paula, das kannst du nicht so offen hier sagen. Ne? Das hören Männer und dann ist das richtig gefährlich. So, dann, das kann ganze Weltbilder zerstören.
Tja, es tut mir leid, dass ich euch das jetzt hier so brechen muss.
Oh Mann. Ich finde es so, also es ist total traurig, dass es immer noch, aber ich finde es auch lustig. 355 heißt der übrigens. Kein Problem. 355.
Ja, 355. Ich habe 333, das ist was ganz anderes wahrscheinlich irgendwie.
Es gab was, es war nur The 33. Also ich bin 30. So, aber ja, The 355.
Genau.
Ich liebe Jessica Chastain.
Oh,
aber die sind als generell eine sehr, sehr gute.
Das ist ein wundervoller Cast gewesen,
richtig,
wirklich.
Richtig gut, ja.
Und alle haben sehr, sehr gut gespielt. Und klar, das war halt so eine generische Agentin-Geschichte, aber das ist ja, also solche Action-Flicks sind ja immer so ein bisschen so. Und da, also ich finde da dran, also das ist so das kleinste Argument, was man irgendwie dann da nehmen kann. Und es war aber wirklich sehr, sehr offensichtlich, dass der Film so viel Hate, vor allem auf sozialen Medien oder auf diesen Bewertungsplattformen bekommen hat, weil es halt um weibliche Agenten geht. Und genauso wie Birds of Prey, was halt auch irgendwie nicht so gut angekommen ist, den ich auch gut fand, also es war nicht mein allerliebster Lieblingsfilm, aber er war nicht so schlecht, wie er dargestellt wird. Und es stimmt halt einfach nicht. Es war ein Film, der Spaß gemacht hat zu schauen.
Ja, und darum geht's ja bei Filmen.
Ja.
Also bei nicht natürlich bei allen, aber bei vielen ist halt Unterhaltungskino, ne? So. Mir geht's ja genauso, für mich unterhalten und gut ist. So. Und außerdem ist es auch mal was schön, es ist schön, aber auch gleichzeitig traurig, wenn ich ja sage, es ist schön, auch mal Frauen in diesen Rollen zu sehen und gleichzeitig denkst du dir halt, okay, es ist 2022.
Ich würde auch gerne mal eine Geheimagentin spielen. Ja.
Naja, ja, Johnny English. Nur halt.
Ja.
Paula German.
Ja, Paula German. Ja, ich habe mir tatsächlich sowas ausgedacht.
Aha.
Ja, da sollte dann die hat so eine Doppelidentität, also es ist wirklich so eine bescheuerte Idee einfach, aber so eine Doppelidentität und die wird dann so von der Polizei gejagt und wir denken die ganze Zeit, sie ist eine Ganovin und dann flieht sie auf so einem Flamingo, so einem aufblasbaren Flamingo über so einen See und dann wird der Flamingo halt von der Polizei so angeschossen und dann geht halt so die Luft raus, so pschü- und wir denken so, nein, jetzt geht sie im See unter und dann geht der Flamingo so langsam unter und sie versinkt immer mehr und mehr und mehr und auf einmal erhebt sich der Flamingo aus dem Wasser, denn unter dem Flamingo war die ganze Zeit das Unterwasser-Speedboat und dann klettert sie natürlich in dieses Unterwasser-Speedboat und in Wirklichkeit ist sie eine Agentin und die ganze Zeit hat dieses Boot auf sie da unten gewartet und dann fährt sie davon.
Wow.
Genau. Und dann kommt Teil 2.
Okay,
das war die letzte Szene von Teil 1.
Okay, super, genau. Danke. Gut, Spoiler auch erledigt, sehr schön. Aber wie hieß denn die Agentin? Weil, also mein Vorschlag war ja jetzt nicht gerade der Burner. Was wäre denn dein Agentinnenname? Oder Spionenname? Spion, Agent, Agent, Spion. Ist Spion auch ein Agent?
Ich weiß es gar nicht so genau.
Oder anders, müssen Spione auch Agenten sein? Ich glaube, Agenten kannst, du kannst auch eine Agentin sein, ohne eine Spionin zu sein.
Ja, genau, du kannst
eine
Agentin sein, ohne eine Spionin zu sein.
Aber musst du als Spionin auch eine Agentin sein?
Ich glaube nicht unbedingt.
Auch nicht.
Du kannst ja
auch Privatperson.
Oder
stimmt.
Wirtschaftsspionage oder natürlich. Sowas. Ja.
Gut, schön, dass wir es geklärt haben.
Richtig, am Überlegen. Mein Agentenname oder Spionenname?
Was du möchtest.
Also Spionennamen muss man ja irgendwas nehmen, was so generisch ist und was niemandem auffällt. Da würde ich wahrscheinlich irgendwie so, in welchem Land?
Naja, ich glaube als Spionin bisher.
Genau, aber ich wechsle ja jedes Mal die Identität, wenn ich in ein anderes Land komme.
Okay, okay. Du bist jetzt in Finnland. Bist du gerade auf Einsatz.
Fuck you. Tiina Karusmäki.
Okay. Das war schon.
Vielleicht haben wir irgendwelche oder hast du irgendwelche finnischen ZuhörerInnen und die können dann sagen, ob es irgendjemanden gibt, der so heißt.
Der so heißt, vielleicht. Ja. Wahrscheinlich, weil es klingt schon sehr realistisch. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Agentenname?
Ich hätte so einen crazy Decknamen, irgendwie so Agent Pampelmuse oder so. Agent Flamingo. Das ist der Codename. Codename Flamingo. So heißt der Name von der Operation.
Das ist ziemlich gut. Das ist auch gleich der Filmtitel.
Genau. Aber ja, wir gucken dann mal, wie die Agentin heißt. Können wir nochmal besprechen.
Machen wir. Wir drehen die ganze Sache um. Ein Film, den alle so gut finden oder fanden und du so, meh.
The Irishman?
Ja. Der ist auch schon ein paar Mal aufgetaucht, tatsächlich eher so in diesem. Paar Mal, aber er ist auf jeden Fall auch, es gibt einige, die diese Meinung teilen, glaube ich.
Der war einfach lang und hat mich gar nicht berührt und dann war ich halt am Ende so, okay. Und ich habe wirklich.
Und du hast durchgehalten,
ja? Ja, ich habe es schon zu Ende. Stimmt. Ja, ich versuche Sachen schon zu Ende zu schauen. Aber da war ich so ein bisschen so, also keine Ahnung, warum den jetzt alle so krass gut finden. Also klar, Schauspiel ist natürlich gut, aber so die Geschichte an sich und wie das erzählt wurde, das hat mich halt nicht gecatcht. Und ich möchte halt irgendwie auf eine emotionale Reise irgendwie mitgenommen werden. Und das hat es halt nicht getan. Und genau deswegen war ich jetzt irgendwie nicht so überzeugt von dem Film.
Bist du schon mal aus dem Kino rausgegangen? Während eines Films?
Nee, aber ich bin auf jeden Fall, habe ich schon versucht, mich wach zu halten. Ja, es passiert leider Gottes manchmal so auf Filmfestivals, weil dann denkt man sich so, ich probiere mal diesen und diesen Film aus. Und dann sitzt man da und ich habe mir wirklich schon irgendwie so die Fingernägel so in den Arm gemacht, weil ich dachte so, scheiße, Mann, ich will wach bleiben. Weil man ist auch filmfestivals ja auch immer so müde, weil man irgendwie so viel macht, finde ich. Und wenn dann so ein Film dann einen auch nicht so catcht, dann finde ich es echt manchmal ein bisschen anstrengend. Aber dann, ich finde es halt dann auch irgendwie so blöde, einzuschlafen, weil dann sitzen vielleicht die Filmmakers, man weiß ja nicht, wo die sitzen.
Ja, also, natürlich, klar. Das ist ja ein geschaffenes Werk, da ist sehr viel Arbeit reingegangen, viel Herzblut. Ist ja auch der Respekt, dass man da versucht, wach zu bleiben. Eben.
Aber ich würde es auch niemandem verdenken, wenn jemand einen Film wirklich langweilig findet.
Filme, die du nicht langweilig findest, finden sich wiederum vielleicht auf deiner Liste deiner Empfehlungen. Was wäre denn so deine Geheimwaffe? Also Filme, die du auf jeden Fall immer so als Geheimtipp jemandem mitgeben kannst. Es können auch zwei sein.
Also, ich habe letzte Woche einen neuen Film entdeckt, der heißt Thebe. Und den fand ich super krass. Vor allem der Anfang ist super, super krass. Und zwar ist es ein jordanischer Film und es geht um diesen kleinen Jungen, der in so einem Beduinenstamm aufwächst. Und es geht eigentlich sozusagen um seine Reise zum Mann zu werden. Also das Ganze findet zwar nur innerhalb von 2 Wochen statt, aber das ist sozusagen, er möchte sozusagen erwachsen werden und geht den Erwachsenen nach und kommt natürlich in total viele Schwierigkeiten, weil er immer so neugierig ist. Und es passieren ganz, ganz viele schlimme Dinge. Und aber es war halt, der Anfang war ultra, ultra spannend und danach war es aber trotzdem auch irgendwie, es war so interessant, und weil ich auch über Jordanien jetzt nicht so wirklich viel weiß. Und uns wurde dieser Film während dieses Writing Labs vorgestellt, und die Robin hat halt erzählt, dass dieser Film anscheinend, der wurde 8 Monate lang zusammen mit den Leuten, also die in dem Film mitgespielt haben, vorbereitet, weil die waren alles gar keine Schauspieler, sondern die wurden, also es war wirklich dieser Beduinenstamm, der da gewohnt hat, und die Filmemacher aus Jordanien, die diesen Film gemacht haben, sind halt zu denen hingegangen und haben halt mit denen Schauspieltraining gemacht und so, und dann ist halt dieser Film entstanden. Und den Film, also ich war halt auch, weil du halt sehr, sehr viel von der Landschaft siehst und so, und ich war halt irgendwie total beeindruckt von dem Film, und den habe ich jetzt seit Neuestem entdeckt. Und ich weiß nicht, ob es den auf Prime gibt. Wir haben den auf DVD geschaut. Aber falls man mal nichts zu tun hat, dann kann ich den auf jeden Fall total empfehlen. Und der zweite Film, den habe ich auf dem Filmfestival in Locarno gesehen. Und ich war einfach so berührt von diesem Film. Und der heißt Rose. Und dieser Film ist ein Film, ich möchte keinen Quatsch erzählen, ich glaube, die Regisseurin heißt Aurélie Sada. Und es geht um eine alte Dame, die ganz am Anfang, der Film fängt an mit sie und ihre Familie tanzen auf irgendeiner Feier, und sie ist irgendwie 80 und ihr Mann ist auch über 80 und alle haben total viel Spaß, und sind sehr, sehr ausgelassen und es sprüht wirklich irgendwie vor Lebensfreude, vor Musik, vor Essen. Und dann schneiden wir eigentlich, und ich spoiler, das ist kein Spoiler, weil darum geht es nicht in dem Film, schneiden wir rüber und der Vater ist tot. Also der Opa, der Mann von der alten Dame ist tot. Und dann entwickelt sich halt dieser Film, und die Geschwister, also ihre Kinder, versuchen sozusagen, ihr irgendwie zu helfen und schränken sie aber natürlich auch irgendwo ein, weil sie denken so, ja, du bist eine alte Frau und jetzt musst du traurig zu Hause sein und sowas. Und der Film ist aber eigentlich so eine Liebeserklärung an das Leben, weil sie irgendwie nochmal ein ganz neues Leben für sich selbst entdeckt und geht halt auch raus und setzt sich bei random Leuten irgendwie, setzt sich in ein Restaurant und fängt dann an, mit random Leuten anzutrinken. Und ich habe diesen Film gesehen und es hat mir nicht nur unglaublich Spaß gemacht, diesen Film zu schauen, sondern der Film hat mir auch unglaublich viel Mut gegeben, einfach auf Menschen zuzugehen, weil ich dachte, während ich diesen Film geschaut habe, dachte ich so, letztendlich lernen viele Menschen einfach gerne andere Menschen kennen, und es ist nichts Schlimmes, dass wir andere Menschen kennenlernen wollen. Und ich fand es halt so schön, wie diese alte Dame halt immer wieder aufgenommen wurde. Und sie hat halt einfach so ihr eigenes Ding gemacht. Und hatte dann irgendwie ihren Spaß. Und dann, ja, und der Film hat mich halt irgendwie voll motiviert und auch irgendwie voll berührt. Und ich finde, der Film hat mir richtig, richtig viel gegeben. Also ich kann wirklich jedem empfehlen, diesen Film zu schauen.
Mache ich. Vielen Dank.
Cool. Bitte.
Ja. Ich dachte erst, das hört sich wieder sehr traurig an.
Nein. Okay. Nein, am Ende habe ich getanzt, und am Ende gab es sogar noch ein Kochrezept, der während der Abspann runtergelaufen ist.
Wirklich?
Ja, ja.
Und dann saß du da in Locarno im Kinosaal.
Das habe ich leider draußen geschaut, weil da konnte ich dann meinen Gasbrenner nicht mitnehmen, sonst hätte ich natürlich direkt was gekocht. Direkt dort auf der Stelle.
Aha. Oh, oh, oh. Schön, schöne Tipps, vielen Dank. Thieb wird geschrieben T-H-E-E-B. Ne?
Richtig.
Ja. Mhm. Alles klar, sehr schön. Ich habe keine Überleitung.
Darf ich noch eine allerletzte Sache sagen zu Rose?
Ja, bitte.
Außerdem, finde ich, hat der Film auch so gezeigt, dass es gar nicht schlimm ist, 80 oder 90 zu sein, sondern voll cool.
Da Achtest du davor, dass es schlimm ist?
Nein, aber ich finde, wir leben irgendwie so in so einer Gesellschaft, wo irgendwie so im steigenden Alter hast du so das Gefühl, die Leute haben vielleicht irgendwie weniger Spaß oder man möchte irgendwie nicht älter werden und die Leute sagen doch so, ja, ab 50 bin ich jetzt so alt, also das sagt nicht ich, aber so dass man halt auch irgendwie so Angst vor dem Alter hat und vor der Einsamkeit und dass das Leben irgendwann, manche Leute haben ja auch keine Lust mehr zu leben aus verschiedenen Gründen, wenn sie älter werden. Und ich bin jetzt immer mehr so in diesem Modus, so dass jedes Alter irgendwie voll cool ist. Und auch wo ich diese Robin jetzt in diesem Scriptwriting-Kurs gesehen habe, die wird jetzt auch 70, war ich auch so, oh, 70 ist auch voll cool irgendwie. Und,
wie schön.
Ja.
Wie schön.
Ich freue mich schon auf 70.
Okay.
Ja.
Schön, ich freue mich auch für dich, dass du dich auf 70 freust. Nein, ich freue mich vor allen Dingen, dass, das ist ja der Effekt von Filmen, von Kino, von Unterhaltung irgendwie, dass nochmal neue Horizonte irgendwie eröffnet und so Gedankenmuster vielleicht verändert. Und ja. Du hast jetzt den Film gesehen, denkst, ja, cool, ich freue mich, 70 zu werden. Und 80 und 90. Finde ich sehr schön. Ich mache jetzt ein bisschen Tempo. Weil
okay,
wir sind schon,
ich rede zu viel, ne?
Nee, gar nicht.
Ach so, okay.
Alles gut.
Okay.
Nee, aber wir wollen ja auch, dass unsere Zuhörer nicht einschlafen.
Ich sag jetzt immer nur noch einen Satz antworten.
Nee, bitte nicht.
Dann nicht.
Also kannst du tun. Wir probieren es mal aus.
Wir probieren es aus.
So, aber es ein Satz Antwort. Du kannst es dir aussuchen. Möchtest du erstmal über den Musiker oder über den Innovativen sprechen?
Den Innovativen.
Okay. Also, der Innovative, welcher Film hat dich beim Anschauen nachhaltig beeindruckt? Egal mit was, mit der Technik, mit dem Storytelling, Acting oder Production Value oder egal, irgendwas, wo du dachtest, okay, ja, das habe ich so noch nicht gesehen oder wow, das ist echt innovativ, huh? Oder was Neues oder ja.
Der Film, der mich mit dem Production Value am meisten beeindruckt hat, war Dune.
Ach stimmt, wir sind ja nur bei Einsatzantworten jetzt, ne? Du hast aber vergessen, wer da mitspielt.
Timothée Chalamet.
Okay, sehr gut. Dune, Production Value.
Aber ja.
Ja, das war schon sehr gut.
Also vor allem halt dieses Production Design. Das Production Design hat mich total beeindruckt. Ich habe auch, glaube ich, andere Filme da noch mit aufgeschrieben für andere Dinge, aber wir wollen ja nicht mehr so viel reden. Weil ich war wirklich, also ich saß in diesem Kino und ich war so, aber auch schon Arrival von Denis Villeneuve, wo der ich finde es total innovativ, dass er anstatt halt, weil wir ja normalerweise, wenn wir so Raumschiffe in so Filmen sehen, dann sind die ja immer so flach oder die sind irgendwie so waagerecht und Denis Villeneuve hat immer in seinen Filmen so Raumschiffe, die immer so komisch, ellipsisch sind oder die halt irgendwie so im Raum stehen und das habe ich irgendwie, ich war so voll so, oh mein Gott, warum sind wir da nie darauf gekommen, vielleicht sind die Raumschiffe ja auch so, weil wenn die so sehr irgendwie durch Dimensionen springen oder irgendwie so schnell in Raum und Zeit sich bewegen, dann müssen die vielleicht gar nicht mehr stromlinienförmig oder sowas sein, weil außerdem gibt es im Weltraum sowieso keinen Widerstand, keinen Luftwiderstand. Also ist wahrscheinlich auch irgendwie egal. Aber wegen der Bewegung wahrscheinlich.
Ja.
Wie auch immer. Auf jeden Fall finde ich es mega cool, dass der diese länglichen, senkrecht stehenden Raumschiffe hat.
Ja.
Genau, und ich saß halt wirklich so am Edge und ich war so, mein Herz hat ein bisschen dafür geblutet, dass wir das niemals in Wirklichkeit erleben werden.
Wer weiß, du wirst ja 80, 90 Jahre alt.
Ja.
Ist ja was Neues, was du auf was dich freuen kannst vielleicht.
Ja, also ich bin da nicht so überzeugt, dass wir solche Raumschiffe sehen werden. Ich glaube, das ist nicht so realistisch.
Na gut, ich wollte.
Also, es wäre cool, ja klar. Also, ich würde mich natürlich freuen.
Gucken wir mal,
ja.
Schön, Dune, finde ich sehr, sehr gut. Wir waren noch nicht so richtig musikalisch heute, obwohl, glaube ich, du schon auch sehr musikalisch bist, habe ich das Gefühl, oder?
Ja, einigermaßen, würde ich schon sagen. Ja, ich mag auf jeden Fall sehr, sehr gerne Musik.
Du singst auch immer so ein bisschen.
Ja, trällern vor mich hin. Ja, ich nehme jetzt auch Gesangsunterricht.
Echt?
Ja, bei Fernando.
Hallo Fernando.
Er ist ein sehr guter Gesangslehrer, finde ich.
Schön.
Genau, ich habe Ich glaube, ich habe Porträt einer jungen Frau in Flammen geschrieben.
Das ist richtig. Ja, genau. Es geht für die ZuhörerInnen, die die Kategorien noch nicht kennen, es ist die Kategorie der Musiker. Welcher Film hat den besten Soundtrack oder alternativ, welcher Film verpasst dir die meisten Ohrwürmer? Natürlich, wie immer, ist alles auch frei zu interpretieren, die Fragen. Aber ja, deine Antwort oder eine Antwort ist Porträt einer jungen Frau in Flammen.
Genau. Und das war, weil dieser Film hat mein Ohr für klassische Musik geöffnet.
Ah.
Und deswegen wollte ich diesen Film an dieser Stelle erwähnen. Weil ganz am Ende gibt es eine Szene, wo die in so einer Oper oder in so einem, ja, ich glaube, es ist eine Oper, sitzt und sie schaut irgendwie so ein Stück und dann hört sie diese Musik und dann läuft ihr so eine Träne runter und sie ist halt wirklich berührt von dieser Musik. Und es war zum ersten Mal, weil früher war so, also ich habe eigentlich, also ich finde klassische Musik okay, aber es hat mich jetzt nicht so krass berührt oder sowas. Und es war zum ersten Mal, wo ich das so verstanden habe. Und danach hat es irgendwie so voll die Tür für mich geöffnet und danach habe ich halt irgendwie so angefangen, viel, viel mehr klassische Musik zu hören und ich hatte dann auch einen Ohrwurm von diesem Lied und habe dieses Lied halt auch immer wieder gehört und ich kann es jetzt nicht so gut wiedergeben, es geht irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall war ich von diesem Lied ultra geflasht. Ja, und ein Honorary Mention ist noch Pretty Woman, weil danach habe ich auch ganz lange einen Ohrwurm von diesem Lied gehabt.
Von Roy Orbison?
Pretty Woman, genau. Mhm. Obwohl der Film natürlich nicht so ultra gut gealtert ist. Aber naja, das haben ja viele Sachen auf der Liste. Harry Potter Bücher sind jetzt auch nicht mehr so ganz mit der Autorin so toll.
Das stimmt natürlich, ja. Das ist schon sehr tragisch auf jeden Fall. Paula?
Ja?
Weißt du was?
Ja.
Beziehungsweise ich muss, glaube ich, eigentlich sagen, Agent Flamingo.
That's me.
Und wieder, oh Mann. Also, liebe Zuhörerin, ne? Paula hat so einen Pferdeschwanz so hinten auf ihrem Kopf. Und eben war so ein Kopfschwenk dabei und dann ist da so der Pferdeschwanz hinten noch so mitgewedelt und es sah aus wie bei Charlie's Angels, nur halt nur als ein Charlie's Engel. So. Ich wollte mir jetzt ein total tolles Szenario überlegen, was dich dazu bringt, dass wir deinen Last Film Standing erfahren, weil es ist soweit. Wir haben jetzt über anderthalb Stunden gesprochen.
Ja.
Krass. Und wir könnten auch noch viel weiter sprechen, das weiß ich. Aber das Ende deiner Mission ist erreicht. Und es gibt nur noch eine Frage, die zu klären ist. Liebe Paula, was ist denn dein Last Film Standing? Der eine, der für dich unvergleichbare, unverwechselbare, der Film, der dir wichtiger ist als alle anderen Filme.
Also ich habe wieder die Antwort ein bisschen anders interpretiert.
Auch das ist vollkommen okay. Du bist Agent Flamingo, Mann. Du kannst machen, was du willst.
Flamingo. Dadurch, also da war auf jeden Fall ein Satz, den du gesagt hast, wenn die Welt untergehen würde, stand da in der Beschreibung.
Zum Beispiel, ja.
Oder wenn du von Aliens entführt wirst.
Zum Beispiel, ja.
Und deswegen ist mein Last Film Standing.
Wenn du von Aliens entführt wirst? Also Bildungsauftrag quasi?
Nee, damit wir halt die Revolution dann starten.
Also gegen die Aliens?
Gegen die Aliens, und dann wieder zurück zur Erde kommen.
Okay.
Independence Day.
Nice.
Danke. Und das war auch so einer von den Filmen, wo ich dachte so, boah, nee, der wird mir safe nicht gefallen, das ist sicher voll schrottig. Und dann habe ich den geschaut und fand ihn richtig geil.
Aber auch das, diese eine Szene ist schon gruselig. Also in meiner Erinnerung, da in dem Labor und dann mit diesem Fenster und dann ist da so Nebel. Und dann wurde da nicht so ein Scientist auch so gegen so eine Fensterwand geklatscht? Nein?
Ich meine zu Alien, der Film?
Nee, schon auch bei Independence Day.
Echt?
Hätte ich gedacht.
Ich kann mich nur an diese epische Szene erinnern, wo dann dieser Präsident dann so eine Rede hält und dann sagt er, 'cause today we celebrate our Independence Day. Und dann alle so, yeah.
Oh.
Und dann fliegen die mit ihren Jets und kämpfen gegen die Aliens.
Piu, piu.
Piu, piu.
Piu, piu. Und das kannst du eigentlich auch als Agent Flamingo machen.
Alle alle Missionen, aber als Agent Flamingo.
Ja, also es ist tatsächlich besser als Agent Pampelmuse.
Ja, ja, ja. Finde ich auch.
Agent Pampelmuse.
Pampelmuse. Was ist, aber Pampelmuse heißt auf Englisch, glaube ich, nur, ist das nicht Grapefruit? Oder ist das was anderes?
Ja, nicht. Das ist Grapefruit, ne?
Ja. Nee, dann schon Flamingo.
Ja,
Flamingo.
Lieber Agent Flamingo, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast zwischen deinen ganzen Weltrettungsmissionen. Ist es Flamingo? Wo ist Paula hin? Warum steht hier ein Flamingo im Raum? Ich habe Angst.
Ich habe keine Ahnung, wie Flamingos machen.
Nee, so, oder?
Echt?
Ich habe keine Ahnung. Okay, wir gehen jetzt mal googeln, YouTuben, wie Flamingos sich anhören.
Mhm.
Und ja, das war's.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat voll Spaß gemacht.
Danke dir. Vielen Dank für deine Geduld und dass du das alles so schön mitgemacht hast. Und vielen Dank für deine wunderbaren Geschichten. Ich habe, ja, hast du ja gemerkt, habe ich ja auch nur 15 Mal erzählt. ich war sehr, sehr mitgerissen. Habe dir sehr, sehr gerne zugehört und zugeschaut.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Und ich mag wirklich deine Filmauswahl auch sehr gerne und alles, was du damit verbindest.
Danke.
Schön. Und ich gucke mir Rose an. Ich kann gerade das eher nicht rollen, aber Rose. Rose. Ja. Rose.
Rose.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Hab noch einen schönen Tag.
Danke.
Ciao.
Ciao.
Wonderful.
Das war Paula Essam. Ich hoffe, ihr habt euch amüsiert. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und wenn ihr Paula in Action sehen wollt, schaut nächstes Jahr bei Disney Plus vorbei, denn da läuft Sam ein Sachse. Nächste Woche geht es weiter mit einer neuen Folge von Last Film Standing. Bis dahin, alles Gute und nicht vergessen, in den Worten von Henry Lipkin, Now, no more shenanigans, no more tomfoolery, no more ballyhoo.